möchte sie grüßen mit dem Wort: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir singen Macht hoch die Tür, Lied 6, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, jetzt am Anfang dieser schönen und herrlichen Festzeit haben wir nur die Bitte zu dir, dass du jedem von uns begegnen kannst. Zieh du in unseren Herzen ein und mache du dir alles untertan. Lass das in diesem Jahr kein äußerliches Feiern bei uns sein. Nicht nur ein Singen dieser Lieder mit dem Munde und ein Reden von dir, sondern bring du deine ganze Freude mit. Und nimm du all diese Dunkelheit und diese Sorgen und das, was uns bedrückt, und noch viel mehr das, was als Schuld und Sünde in unserem Leben liegt, nimm du es weg. Und lass über allem deine Nähe und deine Gegenwart stehen. Und so bitten wir es jetzt auch für diesen Gottesdienst, für dieses Beisammensein. Lege du uns dein Wort aus, dass wir eine Stärkung bekommen für die vor uns liegende Woche. Dass unser ganzes Leben in einem neuen Licht, in deinem Licht steht. Herr, wir warten jetzt auf dein Reden. Rede du mit jedem von uns. Amen. Wir beten in der Stille weiter. Herr, wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Ich lese den Lobgesang der Maria nach Lukas 1. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich, Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denkt an die Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern ewiglich. Wir singen vom Lied 10 die Verse 4 bis 6. Wir hatten dieses Jahr mit einigen aus der Gemeinde eine Begegnung in Jerusalem mit Shalom Ben-Chorin, dem Religionsphilosophen. Und er hat uns die Hoffnung Israels auf den Messias deutlich gemacht. Da kam dann die Frage, ja, sieht Israel eigentlich nicht, dass ihre Hoffnung doch deckungsgleich ist mit dem Jesus, der gekommen ist? Dann sagt Shalom Ben-Chorin, vielleicht trägt er die gleichen Züge. Den wir erwarten und der gekommen ist. Und ich merke auf einmal, wo das Volk Israel immer mehr diesem Geheimnis des Kommenden nachdenkt, vollzieht sich innerhalb der Christenheit eine ganz große Not, dass sie den Jesus, der gekommen ist, missdeuten. In eine ganz gewöhnliche Gestalt eines großen Menschen umdeuten. Und wenn wir recht verstehen wollen, wer kommt in diesen Adventstagen, dann müssen wir die Botschaft der alttestamentlichen Propheten hören. Dass wir wissen, wer Jesus von Nazareth, der Christus Gottes ist. Ich lese Jesaja 2. Ich habe für diese 4 Adventssonntage 4 Prophetenverheißungen des Alten Testaments herausgesucht. Und wir wollen ja an den Dienstagabenden jeweils dann über die alttestamentliche Messias-Erwartung sprechen. Jesaja 2. Das ist, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Nationen werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird schlichten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Herr, mach es auch bei uns ganz Licht. Amen. Wolf Ingo kommt von der Schule nach Hause und schimpft bei seiner Mutti über seine unmöglichen Lehrer. Die Mutti weiß, dass man diese Worte nicht auf die Goldwaage legen darf, aber dennoch sagt sie zu ihrem Mann, Vati, ich glaube, es ist doch was dran. Ganz ähnlich sagt der Zeitungsleser, wenn er in der Zeitung immer wieder von protestierender Jugend liest, was ihm gegen den Strich geht, aber dann sagt er, es ist doch was dran an dieser Protestiererei. Und so geht's heute dem Herrn Nägele, der sein Auto in der Garage lassen muss und der sich ärgert und sagt, ich kann heute nicht losfahren. Und dann sagt seine Frau, komm, sei doch froh, es tut zuerst mal deinem Bauch gut und im Übrigen verpestet dieses Auto doch auch die Luft so. Und dann denkt er, das ist Frauenlogik, aber es ist doch etwas dran. Und alle sagen, es ist auch etwas dran, am Christentum. Man sieht's an Advent und an Weihnachten. Es ist was dran. Es ist doch was Schönes, wenn wir durch die Straßen gehen und alles festlich geschmückt ist. Viele sagen, wir wissen nicht viel, wer Jesus Christus ist und wir können mit der biblischen Botschaft wirklich nicht viel anfangen. Aber etwas ist doch dran an der ganzen Sache. Und ich möchte Ihnen sagen, das ist schön, dass was dran ist. Wenn selbst auf den Kriegsschauplätzen der Welt in 3 Wochen endlich einmal wenigstens für 24 Stunden Waffenschweigen. Wenn in den Betrieben, wo man so bös miteinander umgeht und wo einer den anderen wegdrücken will, man plötzlich an einem Abend wenigstens fröhlich beieinander sitzen kann und singen kann, O du Fröhliche. Wenigstens an einem Abend. Und wenn man für die schrullige alte Tante wenigstens einmal Gedanken der Liebe hat und für sie noch ein nettes kleines Weihnachtsgeschenkchen aussucht, das ist doch auch noch schön, dass was dran ist. Aber ich darf Ihnen heute Morgen sagen, dass auch was drin ist, nicht bloß was dran ist. Und das, was drin ist, das merkt erst der, der auf die Botschaft des Wortes Gottes lauscht, der die Botschaft der Propheten versteht. Und da muss man die Bibel aufschlagen und hinhören. Und da muss man wissen, wer der Jesus von Nazareth ist, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Wir wollen uns heute Morgen am ersten Advent von diesem Jesaja, dem Propheten, dafür das Verständnis geben lassen, was drin ist in dieser Botschaft. Das, was dran ist, das hängt dann auch noch mit dran. Das kriegen wir auch noch mit. Das nimmt ihnen keiner weg. Sondern das bekommt erst umso mehr seine Berechtigung. Was drin ist, das ist zuerst eine kämpfende und zerstrittene Welt findet Frieden. Frieden ist die Sehnsucht einer ganzen Welt. Am Kilometer Stein 101 zwischen Suez und Kairo und in Häusern in der Hohenheimer Straße und in der Wächterstraße Frieden. In Familien zwischen Eheleuten, unter Freunden, in Gruppen, Frieden soll es doch geben. Endlich Frieden in dieser zerstrittenen Welt. Und da sitzt man zusammen und plant und macht Konferenzen. Und was werden Anstrengungen gemacht? Was werden Ideen entworfen? Ich las jetzt in einer Wochenzeitung einen Artikel über die Aggressionen, wie das die Wissenschaft versucht zu ergründen, warum ein Mensch gegen den anderen losgehen muss. Das muss man doch einmal wissenschaftlich herausbringen. Wie da der Nobelpreisträger Konrad Lorenz als Verhaltensforscher versucht, das aus dem Tierreich zu erklären. Und er nur dort auf die Spur kommt, dass es das Böse gibt im Menschen. Und die anderen sagen, das kann man nicht sagen, sondern das ist nur menschliche Eigenart. Das gehört zum Wesen des Menschen. Wann wird denn endlich Frieden sein? Wann wird denn diese Welt zu einem Frieden kommen? Ich erlebe es, wo ich mich mit Menschen über dieses Thema unterhalte, dass die meisten Menschen den Frieden gar nicht mehr erhoffen. Die sagen, ach wissen Sie, wir Menschen sind so gebaut, das ist unsere Eigenart. Man muss die Menschen nur noch so wenigstens einstudieren, dass es keine tödlichen Unfälle gibt. Das ist das trostloseste Wort, das gesagt werden kann. Wenn das bleiben muss, unsere spannungsreichen Verhältnisse, diese Wortwechsel, von denen der Ernst Vater am letzten Sonntag sprach, und diese großen Leiden zwischen Menschen, diese Einsamkeit und die Kriege dieser Welt, wenn man nur sagt, wir wollen es ein bisschen menschlicher machen. Wie kommt ein Jesaja zu dieser kühnen Vision, dass er vom Friedensreich redet, dass eines Tages ganzer Friede über der Welt sein muss? Das Geheimnis des Weihnachtsfestes liegt nicht darin, dass da eine Kerze brennt und dass ein paar Geschäfte weihnachtlich dekorieren. Das ist nur dran. Drin ist diese unheimliche Botschaft. Und ich habe gerade in diesen Tagen ein Blatt bekommen, das ich Ihnen einfach so vorlesen will. Das sind diese jungen Leute aus der Shalom-Arbeit. Wissen Sie, was Shalom ist? Das ist ja so ein Stichwort aus dem Alten Testament, das heute viele Jugendgruppen fasziniert. Shalom heißt eigentlich Friede, aber vielmehr eigentlich der paradiesische Heilszustand der Welt. Und da heißt es in dem Handbuch Soziale Aktion über das Ziel der Shalom-Arbeit heutiger junger Menschen. Jede Träne wird getrocknet werden, was junge Leute heute hoffen. Schwerter sind zu Pflugscharen umgeschmiedet worden. Nationen leben zusammen in einem großen humanitären Weltreich. Dort wird Liebe herrschen. Menschen werden miteinander spielen, statt einander zu manipulieren. Es wird eine Freude sein zu sehen, wie bunt und verschieden diese Humanität in all ihren Erscheinungsformen ist. Die Zukunft ist eine Koproduktion, getauft in Mitmenschlichkeit. Die Weltstadt der Zukunft finden wir nicht, wenn wir die alte Stadt nicht verlassen. Zuerst muss die Hölle vernichtet sein. Es sind drei Wege, drei Hindernisse, die auf dem Weg zu einer humaneren, gerechteren und friedlichen Welt im Wege stehen. Erstens die wirtschaftliche Macht. Zweitens der souveräne Nationalstaat. Drittens der autoritäre Aufbau unserer Gesellschaft. Diese drei Feinde bilden eine Dreieinigkeit. Der erste verursacht die Probleme, der zweite verhindert ihre Lösung und der dritte sorgt dafür, dass dies nicht entdeckt wird. Sie sind faktisch der dreieinige Feind der allgemeinen Menschenrechte. Und sehen Sie noch einmal, junge Leute hoffen wieder auf diesen einen Weltfrieden. Und sie winken nur ab und sagen, oh, ihr Spinner, es hört ja von allein auf. Nein, sagen wir nicht, ihr Spinner. Wir sagen, ihr habt was Richtiges entdeckt. Und ihr habt diese Stelle der Bibel gelesen, wie es einst Karl Marx gelesen hat, als er von der Hoffnung der klassenlosen Gesellschaft sprach. Aber wir nehmen unsere Zuflucht nicht zu so untauglichen Mitteln. Wir wollen jungen Leuten sagen, wir haben bittere Erfahrungen machen müssen im Lauf der Geschichte. Ihr seid geschichtslos, ihr wollt es nicht mehr hören. Dass wir enttäuscht worden sind vom Menschen. Und wir sind enttäuscht worden von Konferenzen und werden enttäuscht. Und wir werden enttäuscht von all diesen Hoffnungen. Die Welt wird nicht Frieden gewinnen, auch nicht durch Welthandel, auch nicht durch Zivilisation. Auch nicht durch Wissen. Wer das sagt, auch in edelster Absicht, der sagt Unwahres und Unrichtiges. Wir werden auch den künftigen Krieg dadurch nicht vermeiden können. Ich habe Prediger herausgesucht, etwa den großen Prediger Charles Haddon Spurgeon, den Fürsterprediger, genau vor 100 Jahren schreibt er wörtlich, gegenwärtig sind die Völker schwer gerüstet, und erfinden immer schrecklichere Waffen, als wenn der Hauptzweck des Menschen nur dadurch erfüllt werden könnte, dass er Tausende seiner Mitmenschen tötet. Vor 100 Jahren klar erkannt, von der Kanzel verkündigt. Und was kam? Dieses furchtbare Blutvergießen der letzten 100 Jahre. Es ist eine Lüge, in die man sich hineinflüchtet, wenn man meint, man könne mit vermehrter menschlicher Anstrengung das alles vermindern. Sie kennen doch die Plastik, die die Sowjetunion der UNO geschenkt hat. So einen großen Bodybuilding-Mann mit so einem Muskelpaket, so ein Protz. Das Original steht in Russland und die Kopie steht jetzt im Park vor dem UNO-Gebäude in New York. Und dieser Muskelprotz schwingt einen schweren Schmiedehammer. In der linken Hand hat er ein Schwert. Und mit diesen schweren Hammerschlägen schmiedet der Mensch die Waffen um in Werkzeuge des Friedens. Das ist doch diese Jesaja-Stelle, die der Kommunismus mit Menschenkraft verwirklichen will. Und das ist doch die Hoffnung der Menschen heute. Gelingt es uns nicht einmal noch durch vereinte Anstrengung, diese biblische Weissagung zu erfüllen? Sind zu schwache Mittel. Bodybuilding-Männer sind zu schwache Mittel. Und gelehrte Menschen sind zu schwache Mittel. Und die UNO und das Rote Kreuz sind zu schwache Mittel. Nicht, dass wir sie behindern wollten, wir werden sie unterstützen. Aber wir sagen es mit Schmerzen und mit Trauer, dass wir entdecken, es gelingt uns nicht, den Krieg hier zu vermeiden und diesen Unfrieden in der Welt wegzunehmen. Was ist dann diese Friedenshoffnung, von der Jesaja redet? Es ist eine im Wiederkommen Jesu begründete neue Welt, wenn er kommt. Die Welt wird erst Frieden finden, wenn er kommt. Und uns wird schwer, das auszusprechen. Wenn wir sagen, dann soll all das so bleiben in der Welt. Und ich kann nur sagen, nein, es fängt jetzt in dieser Welt schon an, weil Jesus Christus heute bei Menschen Wohnung macht. Und wo er ist, der Friedefürst, da wird das Ungeheuer Mensch verwandelt. Und diese gierigen Leidenschaften von Hass und Streiten und Neiden und Jagen und Rennen werden verwandelt in diese ungeheure Liebe, dass man nur sagen kann, Herr Jesus, wir wollen nicht vom Weltfrieden reden, wir wollen schreien, Herr Jesus, komm du zu uns in diesen Adventstagen, verwandle du uns. Und das war seine Botschaft, als er durch Galiläa zog und als er in Jerusalem redete, dass er Menschen das sagte, tut Buße, ändert euch. Es gibt Verwandlung von Menschen. Das ist nicht wahr, dass Aggressionen bleiben, sondern ich kann Herzen verwandeln. Ich kann aus Menschen Werkzeuge des Friedens machen. Und das genügt uns noch nicht, sondern wir schreien es heute am Advent heraus, Herr Jesus, komm bald wieder. Wir wollen uns nicht schämen, dass wir wie unsere württembergischen Väter vor 100 und 200 Jahren diesen Ruf wieder rufen, wie es Johann Christoph Blumhardt gerufen hat. Komm bald, Herr Jesu. Es kann nicht Friede werden, bis deine Liebe siegt, bis du in Menschen die Herrschaft angetreten hast. Und das ganze Leiden dieser Welt liegt nicht, wie diese jungen Freunde sagen, im souveränen Nationalstaat und in dem autoritären Aufbau unserer Gesellschaft. Das sind nur sekundäre Folgen. Das sind nur die äußeren Zeichen, sondern dass wir Menschen in uns selbst Orientierung verloren haben und den Frieden verloren haben. Und wie war denn das, als Jesus Menschen zu sich eingeladen hat? Kommt her zu mir! Wen da dürstet nach Leben, der komme zu mir und trinke. Das sind so Leute, die suchen nach Leben. Die wollen es haben, deshalb kämpft man drum. Deshalb braucht man doch den höheren Posten. Deshalb muss man doch um Geld kämpfen in der Welt. Deshalb kann man sich's doch nicht gefallen lassen, wenn einen der anderen der Ehre heruntersetzt. Da muss ich doch brüllen. Ich kann mir das doch nicht bieten lassen. Und nur der kann sich's bieten lassen, dem Jesus zusagt, ich habe dich erwählt. Und wenn alle Menschen dich in den Boden hinuntertreten, ich erhöhe dich, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Sie können in diesem wilden Leben mit seinen Kämpfen und Streiten nur stehen, wenn sie Jesus festhält, dann haben sie Geborgenheit, dann können sie segnen, wo andere fluchen, dann können sie vergeben, wo andere hassen. Wenn er sie erfüllt, wenn sie in seiner Nähe leben und er sie so trägt. Es ist die Not unserer Tage, dass die Völker noch viel zu stark sind. Und die Menschen sind noch viel zu stark. Und sie haben noch viel zu viel eigene Zukunftspläne. Täuschen wir doch uns darüber nicht hinweg. Diese verrückten, utopischen Zukunftspläne, die heute junge Menschen so begeistert hinausrufen, müssen durch neue Blutbäder und durch neue große Enttäuschungen erst ernüchtert werden. Anders wird der Mensch von seinem Irrwahn nie geheilt werden. Ihre Generation und ich in meiner Jugend brauchte die Katastrophe von 1945, um geheilt zu werden von dem Wahn, dass Menschen die Welt neu ordnen. Und unsere Generation kann es nicht anders lernen. Wir sagen das in großer Trauer. Bis man lernt, Herr Jesus, komm du und mach du aus unserem Leben Neues. Adventshoffnung, große Adventshoffnung. Es wird Friede werden, weil in einer zerstrittenen und kämpfenden Welt der Friedefürst kommt. Jesus Christus, der die Welt zum Frieden bringt. Sagen Sie nicht, das ist eine Vertröstung. Das fängt heute an in Häusern und das ist viel. Einen anderen Frieden gibt es nicht als den Frieden, den heute Menschen weitertragen von Haus zu Haus. Den gelebten Frieden. Ich habe Ihnen da schon erzählt, wie da selbst marxistische Ideologen in der Sowjetunion von den kleinen Christenhäuflein rühmen. Die unterzeichnen keine Friedensresolutionen. Aber sie leben den Frieden in ihren Familien. Das fällt auf. Die leben den Frieden. Dazu sind wir berufen und wir sehnen uns den Tag herbei, wenn aus vielen Völkern diese Friedensbewegung zusammenkommt in der Wiederkunft Jesu. Und ein zweites, eine zerfallene Völkerwelt entdeckt ihr Heil. Eine zerfallene Völkerwelt entdeckt ihr Heil. Neue Waffen werden gefunden, alles strotzt von Vernichtungsmaschinen. Die Menschen stehen gegeneinander, die Aggressionen werden psychologisch erklärt und entschuldigt. Ich bin eben so veranlagt, man muss mich eben nehmen, wie ich gebaut bin. So steht unsere Welt heute da. Und dann baut jeder sein Heil. Jeder hat seine Träume. Der eine redet von der gerechten sozialen Welt. Und der eine erhofft sich seinen Nationalstaat. Und der dritte baut sein Heil auf Blut und Boden. Und der nächste sucht sein Heil in seiner individuellen Lebenserfüllung. Und jeder hat sein Heil. Und für dieses Heil kämpft er und streitet er. Solange kann kein Friede werden in der Welt. Es wird keiner werden. Man setzt Macht gegen Macht, um seine Ziele zu erreichen. Der Jesaja sieht hinaus über die Jahrhunderte hinweg und sagt, auf einmal werden sie laufen. Nicht alle Völker. Es gibt ein Verlorengehen. Das sagt die Bibel immer. Aber viele Völker und viele aus den Völkern werden es begreifen und werden herzulaufen, weil sie ihr Heil finden. Ja, worin jetzt? Im Nationalstaat oder in der klassenlosen Gesellschaft? Sie finden ihr Heil beim lebendigen Gott. Und Völker entdecken, unser Leben hat seinen Wert von dem Gott, der uns geschaffen hat. Und ihr Heil, das sie suchen, ist, steht doch da, suchen wir es doch. Er soll uns seine Wege lehren. Was heißt denn das? Wissen Sie, das Heil ist, wenn Sie morgen früh vor einem turbulenten Tag die Bibel aufschlagen und sich von Gott belehren lassen, wozu Ihr Leben da ist. Wenn Sie Gottes Wort hören, das ist belehren lassen. Dass er uns lehre seine Steige, dass wir wandeln auf seinen Steigen. Von Zion wird Weisung ausgehen. Das ist das, was die Völker anzieht. Das wird diese Entdeckung sein, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Wir Narren, wir haben uns jeder Utopie verschrieben und wir haben nicht entdeckt, dass es eine Lösung unseres Lebens gibt. Dem Wort Gottes gehorsam werden. Dem lebendigen Gott sich hingeben mit einem Leben. Und in all seinen irdischen Verrichtungen nur nach dem Wort Gottes sich zu orientieren. Das wäre so einfach. Da würden wir die Freude wieder entdecken. Da würde unser Körper zur Ruhe kommen. Da würden wir unseren Mitmenschen entdecken. Da würde die Welt neu werden. Das ist Heil, eine zerfallene und zerstrittene Völkerwelt, die versucht, auf ihre Fahnen zu heben, das eine Heil, das sie eben sich ausgedacht hat, das in ihrem Hirn herumspuckt. Und auf einmal am Ende der Tage entdecken viele, was heute nur wenige entdecken, was Heil ist. Das hat einst der römische Hauptmann schon bei Jesus entdeckt und hat gesagt, Jesus, ich hab's rausgebracht, was diese Welt zusammenhält. Das ist Geheimnis, das ist das Geheimnis eines glückseligen Lebens. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Wenn ich dein Wort habe, dann ist mir der Schlüssel gegeben. Ich mag vor unlösbaren Problemen stehen. Herr, wenn ich nur dein Wort habe. Ich wünschte mir, dass Sie nicht nur eine allgemeine christliche Religiosität haben, sondern dass Sie merken, mein Glaube ruht auf den göttlichen Zusagen, die er in der Bibel deponiert hat. Und darauf richtet sich mein Glaube. Ihm glaube ich. Was er zusagt, das hält er gewiss und darauf richte ich mich ein. Das kann ich wissen. So haben es die Jünger ausgesprochen. Das war ihr Glaube. Herr, wohin sollen wir denn laufen in der Welt? Wir können natürlich vielen Ideologien uns anhängen. Wir können uns vielen Lebenszielen verschreiben. Ich kann ein Lädchen aufmachen und Brötchen verkaufen und sagen, Hauptsache man verdient viel Geld. Wohin soll man denn gehen? Wofür lebt man denn? Dafür. Ich kann eine Familie gründen. Dafür lebt man. Ich kann sagen, ich werde Berufsrevolutionär. Dafür lebe ich. Das ist meine Lebenserfüllung. Herr, wohin sollen wir gehen? Ich kann überall hingehen. In der Welt gibt es viele Lebensziele. Aber dann sagt Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist, was uns angezogen hat. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darin liegt das Heil. Und dann brauche ich gar nichts Besonderes mehr tun. Eine Hausfrau bleibt Hausfrau. Und ein Zahnarzt bleibt Zahnarzt. Und ein Kaufmann bleibt Kaufmann. Und jeder bleibt an seiner Stelle und merkt auf einmal, ich darf mich vom Wort Gottes führen lassen und ein neues Leben, eine neue Welt beginnen. Und am Ende der Tage wird diese Bewegung, die heute schon, ja, hat sie auch schon ergriffen? Die soll uns doch ergreifen, diese Bewegung des Wortes Gottes, weltweit sein, dass sie all die Völker der Welt umfasst, die herzulaufen und die merken, das Wort modelt uns um und macht uns zu neuen Menschen. Das war doch das Geheimnis eines verwandelten Apostel Saulus in einen Paulus, dass er das Wort Gottes entdeckt, das weisende Wort. Sie werden herzulaufen und dieses Wort hören. Er wird schlichten die Nationen und zurechtweisen viele Völker. Dann werden sie ihre Waffen in Pflugscharen verwandeln. Heute will dieser Jesus zu uns kommen und dieses Wort uns schon sagen in diesen Festtagen. Keinen Tag ohne dieses weisende Wort. Das müssen wir einander sagen, dieses Wort Gottes. Ich möchte doch nur deshalb, dass sie einander eine Hand geben am Schluss des Gottesdienstes. Doch nicht, weil das eben eine menschliche Höflichkeit ist und eine Nettigkeit. Sondern damit wir einander dieses Wort Gottes bei Gelegenheiten auch sagen können. Das kann man sich doch erst sagen, wenn man sich kennt. Wie oft habe ich es nötig, dass mir es einer sagt? Und Sie werden es auch oft nötig haben und sagen, da neulich hätte ich es gebraucht, wo ich so in der Schwermut versunken bin. Dieses Wort, das mein Leben erklärt, dass mir das zuspricht, dass Gott mich nicht fallen lässt, dass mich auch korrigiert und dass mich mahnt und dass mich zurechtweist und dass mich schlichtet. Und noch ein letztes, aufkomm mit, das ist einfach das Letzte in diesem Wort des Jesaja. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Komm, mach mit. Es gibt Heil über die Völker. Es gibt Frieden. Steht ein ganz schweres Wort bei den Propheten Jeremia. Gott hat seinen Frieden von diesem Volk weggenommen. Das Schwerste, was Gott tun kann, dass er Frieden wegnimmt. Dass eine heillose Welt nur noch Heillosigkeit findet. Ich bin so froh, dass heute Advent ein Jubelfest ist. Er kommt mit seinem Frieden. Und wir dürfen ihn hineintragen in die Häuser. Wir dürfen dieses Licht mitbringen. Und nicht bloß ein Glanz und nicht nur das, was dran ist, was drumherum ist. Sondern wir dürfen das anderen sagen, traurigen, müden, verzagten, streitenden, kämpfenden Leuten und sagen, kommt mit, hört dieses Wort unseres Gottes, dass Sie heute Morgen sich aufgemacht haben und sich von 16 Grad Kälte und von Autostopp nicht abhalten ließen. Das ist wichtig, weil Sie da dem Geheimnis auf der Spur sind. Das trägt mein Leben, das lohnt sich. Und wenn wir 10 Stunden Fußmarsch hätten, das lohnt sich, das weisende Wort unseres Gottes zu hören. Wir sind mit in einer großen Bewegung drin, die auf eine neue Welt Gottes zuläuft. Wir haben nur eine Angst, dass dieses Licht vorbeiläuft an uns und dass wir versinken in der Traurigkeit unseres Lebens. Auf, komm mit, auf, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Und nun singen wir vom Lied 401 die Verse 2, 4 und 5.
Oh.
und beten. Du, Herr, unser Gott, wir bringen vor dich diese ganze leidende Welt mit ihrer furchtbaren und unaussprechlichen Not. Und wir denken jetzt an dieses Schreien der Verhungernden, an dieses unbeschreibliche Elend der Menschen, die von den Kriegen betroffen sind, an die, die obdachlos sind, an die, die keine Arbeit finden, an die, deren Leben sich nicht lösen lässt aus ihrem großen Jammer, an die vielen Kranken, für die keine Hilfe da ist. Ach Herr, diese ganze leidende Welt schreit nach Erlösung. Herr, du siehst die vielen Utopien, die unsere Köpfe immer wieder beflügeln, wo wir Heil erwarten, wo doch allein du Heil schaffen kannst in dieser leidenden Welt. Komm bald, Herr Jesu, und erlöse du diese ganze Welt und alle Menschen von diesem schweren Jammer. Und lass uns heute in dieser Welt schon Boten sein deiner großen Erlösung. Mache du aus uns Werkzeuge deines Friedens, dort wo wir stehen und soweit wir Möglichkeiten haben, mit unserem Geld, mit unserem Wort und mit unserer Tat hineinzugreifen in die Leiden dieser Welt. Wecke du junge Menschen auf, die sich nicht nur Ideologien verschreiben, sondern die sich dir verschreiben und die in diesen Dienst der Versöhnung treten in dieser Welt. Herr, wecke du viele Menschen auf, die durch die Welt gehen und dort überall, wo diese Not herrscht, Not lindern in deinem Namen und Menschen trösten im Blick auf dein kommendes Friedensreich. Weil du das uns zusagst, dass Friede werden wird und dass wir hoffen dürfen, dass dieser Welt ein Ende gegeben wird in deinem Heil. Herr, komm du bald. Wir bitten dich jetzt auch für all die bedrohten Friedens- und Waffenstillstände in dieser Welt. Gib du doch den Politikern Weisheit, dass sie Frieden schaffen können, unter den Menschen, dass sie versöhnend wirken können. Und bewahre du unsere Jugend vor einer neuen Verblendung in einer falschen Ideologie der Gewalt. Gib doch, dass sie erkennen, dass nicht der Mensch die Welt neu ordnet, sondern allein unser Leben neu wird, wenn du es ordnest, wenn du über uns herrschst und wenn deine Kraft in uns zum Siege kommt. Hier befehlen wir auch unsere Kranken, die zu Hause liegen, und die in den Krankenhäusern sind, sei du jetzt ihnen nahe, unsere Alten, die nicht mehr auf die Straße können, auch die heute Mittag nicht zu unserem alten Mittag kommen können, sei du bei ihnen und grüße du sie mit deiner Nähe. Lass uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir vom Lied 9 noch den vierten Vers.